Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind begeistert. Wir hoffen, dass ihr es auch seid, denn heute haben wir ein grundlegendes Werk, das wir besprechen, das Tolkiens Welt noch ein bisschen hübscher macht. Wir reden über die einzigartige, großartige, von Caroline Fonstad zusammengestellte Kartensammlung, der historische Atlas von Mittelerde. Schön, dass ihr dabei seid.
Ihnen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wir haben es ja schon angedeutet in unserer Folge über die Karte von Mittelerde, dass wir auch heute dann dieses Werk uns vornehmen. Und ja, also ich bin ein großer Fan von dem historischen Atlas. Ich denke mal, heute wird es genauso gehen. Der ist ja über die Karte zum Buch gekommen. Das ist ja quasi dann für dich geschrieben worden, oder? Der Atlas.
Absolut. Als ich den damals das erste Mal in den Händen hatte, das ist so... Ich bin ja bekennender Fan vom Silmarillion und... da nochmal alles ein bisschen detaillierter als Karte zu bekommen, ja, und auch da die Wege und das einfach einen tieferen Einblick zu bekommen, war schon echt grandios, ja, und ich liebe diesen Atlas, absolut.
Ja, hätte es einen Atlas schon früher gegeben, hätte Tolkien niemals von Beleriand und seinen Reichen schreiben müssen, das schlimmste Kapitel im Silmarillion.
Und es wird und wird immer bleiben das beste Kapitel im Silmarillion, meiner persönlichen Ansicht nach. Aber so sind die Geschmäcker verschieden.
Genau.
Ich glaube einfach, dass du lügst, weil du lustig machen möchtest. Was weiß ich schon.
Halte ich unwahrscheinlich einfach. Sehr unwahrscheinlich.
Ja. Nein, das ist absolut grandios. Was mir heute, also weil ich habe ja zu Recherchezwecken natürlich, um mich gut vorzubereiten, mal wieder in diesen Atlas hineingeschaut. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, der ist eigentlich so komplex, ich bin mir nicht mehr sicher. Also wir müssen da ganz schön durchraschen, um den in der Stunde durchzuhaben. Oder wie seht ihr das?
Es sind einfach alle Karten, die relevant sind, drin. Zusammen mit Erläuterungen und einer zeitlichen Einordnung. Mit einem Register am Ende. Das heißt, wenn man irgendwo mal einen Ortsnamen hört, dann kann man einfach hinten reingucken. Dann wird man wie Seite 177 und sieht halt hier, so sieht Björns Haus aus. Und es gibt wirklich, also wenn man einfach das Inhaltsteil sich durchgeht, welche kleinen Ortschaften da ein eigenes Kapitel kriegen und eine eigene Karte, ist wirklich einfach erstaunlich.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal kurz erwähnen, dass die Autorin Caroline Fonstad ja nicht einfach nur irgendjemand ist. Also man könnte ja, es gibt ja Leute, die sagen, sie haben Karten zur Mittelerde gemacht und man muss da ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, weil in vielen Fällen diese Karten totaler Humbug sind. Ich möchte den Namen David Knight nicht aussprechen, aber der ist legendär für die sogenannte Lungenkarte Mittelerdes. Sucht einfach mal danach, Lung Map oder Lungenkarte von David Knight und dann werdet ihr was sehen, wo alle Leute nur sagen so, was ist mit dem Mann geschehen? Caroline Fonstad ist aber gelernte Geografin und vor allem Kartografin. Und die Dame hat nicht nur den Atlas von Tolkiens Middle-Earth gemacht, sondern auch noch von vielen anderen fantastischen Welten. Habt ihr da vielleicht ein oder zwei Namen vorbereitet?
Nein.
Nein, scheiße! Mann, ey! Also, ganz kurz für euch, Leute, die sich mit D&D auskennen und schon mal von der Forgotten Realms-Reihe gehört haben, also diese wunderbare Romanreihe, wo so Leute wie Margaret Wise, Tracy Hickman geschrieben haben, da gibt es einen kompletten Atlas. Es gibt den Atlas von Pern.
Entschuldige bitte ganz kurz. Ja. Die beiden haben für D&D auch, also die beiden kenne ich eigentlich nur von der Drachenlanze?
Ja, genau.
Okay. Drachenlanze ist D&D. Also.
Ja, genau. Drist wird gerade reingeworfen, das ist genau richtig. Ja, D&D hat in verschiedensten Medien verschiedene Varianten rausgebracht. Und ja. Es gibt halt nicht nur D&D, sondern Second D&D und was nicht alles und AD&D, sondern es gibt auch verschiedene Romanreihen. Und Drachenlanze in Forgotten Realms und so weiter, das sind halt alles Dinge, die D&D erweitert haben in Romanform. Und da die gelernte Kartografin Fonstad offensichtlich Bock auf fiktionale Welten hatte, hat sie mehrere von diesen Dingern gemacht. Ich guck mal gerade, ich poste mal einen Link, ich glaube, zu Adapedia. Und in der Adapedia kann man nämlich nachlesen, welche Atalanten es sind. Nee, ist natürlich gelogen. Ich poste mal den Link zur englischen Variante. Da kann man es nachsehen. Wenn ihr da mal reingeht, da sieht man, dass sie den Atlas von Pern gemacht hat, also den Drachenreiter von Pern. Atlas of the Dragonlance World, also Drachenlanze, Forgotten Realms, Mittelerde und The Atlas of the Land. Das ist für die Leute, die Stephen R. Donaldson kennen, für Chronicles of Thomas Covenant. Ich glaube, wie heißt der auf Deutsch? Die Chroniken des Thomas Lalala. Ich kann einfach die deutschen Begriffe nur sehr selten.
Lass uns bei Thomas Lalala bleiben. Das ist eine sehr gute
Name. Thomas Lalala ist ein ganz großartiger Titel. Und Stephen R. Donaldson ist ja auch ein Klassiker der Fantastik. Und Cameron Fonstedt hat diese Dinge also nicht einfach nur geschrieben, weil, oh cool, ich kann mit Fantasy mir Geld verdienen, sondern die Frau war tatsächlich genannte Kartografin und hat sich mit diesem Thema extremst beschäftigt.
Das ist natürlich auch einfach eine super Gelegenheit. Du bist Kartografin, ja, studiert und machst einfach gerne Karten. Und dann gibt es halt diese fantastischen Welten, wo es noch keine Karten zu gibt. Das ist natürlich, wenn du halt eine Karte erstellen möchtest, ein gefundenes Fressen. Also jetzt nochmal Europa nachzuzeichnen, ist halt nicht so das Achievement. Aber sich dann an Mittelerde zu versuchen oder anderen Welten, ist dann etwas ein kreativer Prozess dann wieder, der auch wirklich dann was Neues erschafft, was für ja, Geografen, Kartografen wahrscheinlich schon irgendwie ganz, ganz coole Nummer ist.
Also was mich so fasziniert hat, als ich mir nochmal ihre Einleitung oder ihr Vorwort nochmal durchgelesen habe, ist ja, mit welchem Detailgrad sie auch reingegangen ist. Ja? Und sie ja dann auch gesagt hat, wie viel das Silmarillion schon mal geholfen hat. Oder die Anfänge der History of Middle-Earth durch Christopher Tolkien. Also wie gesagt, ich finde den Atlas super. Ich mag den unfassbar. Und dann nochmal zu lesen in der Einleitung halt, mit welchem Detailgrad sie reingegangen ist. Weil ich glaube, sie hat sich ja auch überall bedienen können. Ja, unter anderem Marcel in der Marquette-Universität natürlich, was ich sehr spannend fand, weil wir beide ja schon da waren. Es ist schon super spannend halt zu sehen, mit wie viel Spaß und Freude sie da reingegangen ist und wie detailliert sie reingegangen ist, um halt da so einen wirklich akkuraten Atlas zu machen.
Das ist nicht das Werk von Fanfiction, und man sagt, ich mache jetzt mal eine Karte oder so, sondern das folgt tatsächlich kartografischen, wissenschaftlichen Prinzipien bei der Erstellung. Und das Faszinierende ist natürlich, dass es auch wirklich funktioniert. Also Tolkien hat sich offenbar so viel Gedanken gemacht über die innere Logik seiner Welt, dass seine Längenangaben, seine Zeitangaben, seine Karten, die er gemacht hat, tatsächlich halt funktionieren, so halt wie Karten funktionieren sollten. Das ist ja auch wieder, das wird einem erst so komplett bewusst, wenn man das dann wirklich von einem Wissenschaftler in der Form mit diesem Umfang auch dann bestätigt wird.
Was ich jetzt spannend fand, war gerade in Bezug darauf die Location von Angband und Otomo, ja, dass sie, wie sie das so auseinandernimmt und sagt, naja, eigentlich war es erst so, dann war es so. So vom Tol-Siron, es gibt ein Bild, was Tolkien selber gezeichnet hat, dass man vom Tol-Siron aus Angband sehen konnte, ja, oder den Fangotoren. So, und dann ging es auch noch darum, dass vom Menegroth aus gibt es eine Wegstrecke-Angabe, die aber eigentlich relativ kurz ist, denn die das wieder näher holt. Und das ist super spannend, wie die praktisch aus diesen ganzen Informationen insgesamt dann das gebaut hat. Ja, wie du schon gesagt hast, Herr Seppel, aber da war ja zum Beispiel so und so viele Wegstunden, wie die Krähe fliegt oder der Wolf rennt. Ja, und das ist so, okay. Ja, sie hat ja auch versucht, das mal so ein bisschen auseinander zu dröseln. Was ist denn eine Wegstunde? Ja, in welchem Verhältnis steht die? Und dann gibt es ja nochmal einen Unterschied. Was verstehen die Numenora darunter? Und was verstehen andere Völker darunter? Also das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, sich die Einleitung durchzulesen und nochmal zu horchen, mit wie viel Enthusiasmus sie da reingegangen ist und mit wie viel Freude und Spaß sie da reingegangen ist.
Da hat jemand einen Beruf gewählt, der offensichtlich den eigenen Talent und Interessen entsprochen hat. Also kann man ein bisschen neidisch drauf sein.
Da kann man, das ist einer von diesen Dingen. Ich habe ja eigentlich vor, wenn ich nochmal in einem anderen Leben zurückkehre, werde ich auf jeden Fall entweder Bibliothekar oder Archivar, weil irgendwie die Vorstellung, dass du in deinem Lieblingsbereich irgendwie tätig sein kannst und dann sowas wie als Kartografin halt die ganzen Sachen gestalten kann. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie der Mensch, sein Name gleitet mir gerade, aber der Mensch, der die gesamten Karten gemalt hat für die Filmtrilogien. Der ist auch Daniel mit Vornamen, aber nicht Falconer. Das ist ja der Autor auch der verschiedenen Bücher, sondern der andere Kollege, der für die Typografie, also für die Kalligrafie und die Karten zuständig war. Und dass er alle Karten Mittelerdes für diese Filmtrilogien neu zeichnen und neu machen konnte und auch, das legendäre Schild vorne bei Bilbo und Beutelsend, ne, bitte nur Zutritt bei Party-Business. Also ich bin völlig neidisch, dass Cameron Fonstedt das alles machen durfte. Und dann findest du auch noch raus, nicht nur, dass sie Mittelerde gemacht hat, sie hat auch Pern gemacht, was für mich eine der allerersten legendärsten Fantasy-Science-Fiction-Serien überhaupt war damals, vor vielen, vielen Jahren. Und dann auch Dragonlance und Forgotten Realms. Und ich so, ich glaube, ich erkenne da ein Muster, was sie so beruflich macht.
Ja, was auch ganz spannend ist, im Vorwort sagt sie ja auch, dass also in ihrer Danksagung ihr Mann, der Geologe ist, ja, der ihr auch da helfen konnte. Ja, die ganzen Freunde, die die Kinder begutet, ja, also die Kinder behütet haben und ja, sich auch um Besorgen gekümmert haben. Also die war da wirklich voll Blut drin in dieses Ding. Ja, und das ist schon, also wie gesagt, ich bin schwer begeistert.
Wir sollten vielleicht vorausschicken, es gibt zwei Versionen sozusagen vom historischen Atlas von Mittelerde. Also erstmal wollte ich noch ganz kurz erwähnen, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber das Ding hieß eigentlich im Original ja Atlas of Middle-Earth. Und im Deutschen haben ja unsere lieben Verleger von der Hobbypresse in Deutschland, von Claire Cotta, entschieden, das Ding zu nennen historischer Atlas von Mittelerde. Was meint ihr, warum diese Wahl getroffen wurde?
Wir sind sehr, sehr gespannt auf die Begründung.
Ja, ich frage euch, weil für mich ist es so typisch, das Ding ist rausgekommen irgendwann in den 80ern. Die erste, also das Ding selber ist 1981 erschienen im Original. Ich glaube, bei der Hobbit-Presse ist es 84, 85 dann in der Übersetzung erschienen. Ich habe mir das damals irgendwann Ende der 80er in dieser Variante gekauft. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Nee, natürlich nicht. Bücher erkennt dieses wunderbare Tool von, da, das ist meine Variante, die ich habe. Und in den 80ern, das können heute zum Glück viele junge Leserinnen und Leser und Fans der Fantastik nicht mehr nachvollziehen, war Fantasy scheiße. Oder für Nerds oder für seltsame Leute. Und ich glaube, dass aufgrund der Tatsache, wenn sie gesagt hatten, der Atlas von Mittelerde, hätten alle so gesagt, hä, was, wo? Und der historische klingt natürlich so wissenschaftlicher und anspruchsvoller. Und ein Atlas, der natürlich wirklich gut ist. Und das ist so, im Rückblick ist das so.
Ja, das Wort gaukelt eine Authentizität vor, die ein Werk der Fantastik nicht haben kann. Okay, also es klingt einfach cooler, ja.
Ich nehme an, dass der Grund war, dass sie es damals haben cooler oder ernstzunehmender haben hören lassen wollen. Weil es gibt nämlich auch im Englischen eine Namensänderung. Das Ding hieß im Original tatsächlich mal Atlas of Middle-Earth. Und vor ein paar Jahren, ich glaube nach der zweiten Filmtrilogie, wurde er umbenannt in Atlas of Tolkien's Middle-Earth, weil mittlerweile da offensichtlich eine Verwechslungsgefahr besteht, weil Mittelerde ja mittlerweile nicht mehr nur Tolkien gehört, sondern sehr vielen anderen Leuten, die vielleicht nicht ganz so das darstellen, wie Tolkien es geschrieben hat.
Ja. Okay, also ich hoffe nicht, dass jemand, der kein Fantasy-Fan ist, jetzt in den Laden geht und sagt, ah, guck mal hier, historisch drauf, was kaufe ich jetzt? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also.
In den 80ern hatten wir komische Frisuren. Was soll ich dir sagen?
Vielleicht ihr, ich nie.
Ah. Ja, du hast doch gar keine Frisur mehr.
Ja. Das hätte ich damals schon gerne gehabt.
Ja. Oh. Wolltest du dir quasi dann die Karte auf den Schädel tätowieren lassen, ja? Wäre das eine Option gewesen.
Aber das wäre doch mal der Hammer,
das
oder?
Das geht aber erst nach dem Untergang von Numenor, oder? Vorher wäre es ja flach gewesen. Du bist auch eine der Fragen, die in dem Buch gestellt und beantwortet werden, ist halt, ist Mittelerde flach oder ist es halt eine Kugel? Und einigt sich dann darauf, dass Mittelerde mal flach war und dann zu einer Kugel wurde, nachdem Numenor untergegangen ist. Also ist Numenor untergegangen, weil es dann entsprechend gekugelt wurde.
Oh ja, und bevor ich es vergesse, es gab dann die zweite, die Revised Edition, die ist dann 91 rausgekommen. Das war natürlich zeitlich genau zum 100-jährigen Jubiläum, also zum 100-jährigen Geburtstag Tolkiens. Und das Spannende daran ist, also da wurden natürlich etliche Dinge, die etwas ungenauer waren oder wo einfach Fehler entdeckt worden sind, hat sie natürlich überarbeitet, weil sie ja Kartografin ist und entsprechend dann natürlich auch Anspruch an sich selbst hatte. Und jetzt gibt es aber zwei knackige Dinge. A, sie hat diese erweiterte Version gemacht, als die letzten drei Bände von Mittelerde, der History of Middle-Earth, noch nicht erschienen waren. Das heißt also, es können immer noch kleine Ungenauigkeiten drin stecken, weil sie diese letzten drei Bände, in denen auch natürlich über die Geografie gesprochen wird, bei Tolkien, nicht mit hineingenommen hat. Und ich kann immer nur wärmstens empfehlen, falls ihr mal irgendwie Zugriff drauf habt, das hier ist der Tolkien Studies Band, das ist also das führende, die wissenschaftliche Publikation zu Tolkien. Im dritten Band 2006 hat Karen Lynn Fonstad ein paar Seiten geschrieben. Sie ist leider an Komplikationen von einer Brustkrebserkrankung damals gestorben, wusste also, dass sie nicht mehr viel Zeit hatte. Und Vernon Flieger, eine der Herausgeberinnen der Reihe, hatte sie damals gebeten, zusammenzuschreiben, wie sie eigentlich gearbeitet hat. Das heißt, das, was so ein bisschen Vorwort, was Opa ja und Seppel auch schon angesprochen haben, hat sie hier nochmal in dieser wissenschaftlichen Publikation richtig genau ausgearbeitet und hat unter anderem auch erwähnt, man hat ja nur erlaubt, etwa ein Drittel der ersten Ausgabe zu überarbeiten. Das ist so eine überraschende Aussage, aber das ist, wenn du im Verlagswesen arbeitest, kennst du das Problem. Du hast ein Buch rausgebracht, es verkauft sich. Dann soll ein Verlag, weil da Fehler drin sind, sagen, ja, sollen wir jetzt eine zweite Auflage machen? Ich weiß nicht, ist es die Arbeit wert? Und dann gibst du natürlich an den Autor oder Autorin, wie jetzt Carolyn Fonstad, diesen Auftrag. Das kostet ja wieder Geld, anstelle einfach das Buch nochmal zu drucken. Und dann sagst du aber, ja, aber wir haben nur so und so viel Kohle. Ja, und dann wird halt nur ein Teil überarbeitet. Also es ist, wenn man heute die Auflage sich holt, dann sollte es immer die zweite, die Revised Edition sein. Das ist auch die, die bei Hobbit Presse zu sehen ist. Da habe ich eben das Titelblatt zugemacht. Kann also nur empfehlen, schaut mal, ob er die Tolkien Studies Ausgabe, wo er da irgendwie einen Text drauf kriegt. Weil da schreibt sie wirklich, was wir schon gesagt haben, die Frau hat das so ernst genommen und hat das mit anderen Experten zusammengestellt, dass was Karten angeht, es nichts Besseres gibt zum Thema Tolkien draußen. Also deswegen empfehlen wir den heute auch, glaube ich, völlig uneingeschränkt, oder?
Ja.
Ohne Frage. Ja. Aber das ist auch, wenn man den das erste Mal aufmacht und dann da durchgeht und man die Publikationen alle kennt, die da drin behandelt werden, dann ist das schon sehr faszinierend, weil das, was Apple dann gesagt hat, wenn man halt nicht nachguckt, direkt so hier, das ist das und das, das will ich mal sehen, sondern man blättert so da durch und dann zum Beispiel in Hobbingen ankommt. Und dann praktisch zweimal oder Wasserau und mit Beutelsend. Und dann siehst du Hobbingen praktisch mit der Wasserauer Straße, Landstraße und dann die beide nebeneinander sieht und denkt so, okay. Und dann begreift, ach ja, stimmt ja. Das ist ja vor Krieg, nach Krieg. Ja, also, und dann tun auch, also das ist ja der Detailgrad, der einen so irre macht. Ja, du kriegst es halt zu Zeiten, wo Bilbo und Frodo oder wo Frodo sich auf den Weg gemacht hat, wie es da aussah. Und dann kriegst du es halt nochmal, wie er zurückkam, wie es aussah, nachdem Saruman da so amok gelaufen ist. Oder das Haus von Beorn. Ja, also diese Detailgetreuheit praktisch der einzelnen Elemente auch wieder, dass du da bis ins kleinste Detail reingehen kannst, ist halt absolut irre.
Ja. Definitiv.
Also ich hatte da sehr, sehr viel Freude, als ich mir den damals gekauft habe und da reingeguckt habe und dachte nur so, wow, wow und nochmal, wow.
Ja, gerade wenn man sich vielleicht das auch schon mehrmals durchgelesen hat, das Buch, nochmal festzustellen, wie viel noch mehr dahinter steht. Ja, selbst für jemanden, der sich wirklich damit beschäftigt hat und es mehrmals gelesen hat, da, weil du dann noch bekommst, wo sind die Quellen her, wo hat sie die Informationen rausbekommen. Genau. Und das verleiht halt der ganzen Geschichte noch ein bisschen mehr Tiefe.
Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich den dann hatte, da war ich, glaube ich, noch nicht so tief im Thema. Oder ich dachte, ich bin tief im Thema und habe dann festgestellt, nee, ich bin gar nicht tief im Thema. Und das ist zum Beispiel, sind so diese Kleinigkeiten, also nicht Kleinigkeiten, aber auch im Herr der Ringe steht ja nicht alles drin. Ja, also wir wissen, was jetzt zum Beispiel, wir kennen alle die Schlacht der Pelennor-Felder. Für Leute, die nur die Filme kennen, kennen nur die Schlacht der Pelennor-Felder und wissen gar nicht, was drumherum noch so passiert ist. Ja, einschließlich, dass Theoden da durch den Drunewald laufen musste, um ein Heer auszuweichen, was eigentlich entsandt war, ihn abzufangen, damit er halt nicht auf den Pelennor-Feldern erscheint. Ja, und dann halt die verschiedenen Angriffe, die aus Dol Guldur geführt worden sind, gegen Lorien, gegen Thranduil, gegen den Einsamen Berg und was da überall los war. Nicht, dass ich mir da vorher Gedanken drüber gemacht habe, aber im Nachgang, als man das dann so gehört hat, hat man sich schon gefragt hat, ja, wo sind die eigentlich alle? Ja, Lothlorien kann was entsenden, hätte was entsenden können. Die Zwerge vom Einsamen Berg oder von den Eisenbergen, dein, meine, die hatten ja nun auch relativ viel. Die waren aber alle selber gebunden. Und das hast du, wenn du dann durch diesen Atlas und dann so, was passiert eigentlich nebenher? Wo du gedacht hast, so, boah, wie geil ist denn das? Guck mal, was hier noch alles los war. Ja, das ist schon ziemlich geil.
Nochmal zurück auf den historischen Atlas, die Formulierung. Also Talanda hatte eine Definition gepostet, die hat besagt, dass ein historischer Atlas eben durch die Einbettung in zeitliche Abfolgen die Entwicklung von der Stadt oder des Landes oder der Welt darstellt. Also eine Einbettung in historische Ereignisse, kulturelle Ereignisse und so weiter. Und demzufolge einfach einen Überblick über die komplette Historie dieses Landstrichs, der gezeigt wird, abbildet. Und das ist natürlich, das passt tatsächlich für den Atlas von Carolyn Fonstad hundertprozentig. Weil es genau das der Fall ist. Also wir sehen halt manche Gegenden zu verschiedenen Zeitpunkten, wie sie sich verändert haben. Und es gibt auch einfach, wir reden jetzt nur von Landkarten, es gibt auch Karten, die dann entsprechend zeigen, wo welche Reichsgrenzen verlaufen sind. Es gibt Karten, die zeigen, wo welche Sprachen gesprochen werden. Also es gibt auch einfach Karten, die kulturelle Zugehörigkeiten aufzeigen. Und nicht nur die Landkarten. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht so klar formuliert.
Ja, also es gibt auch zum Beispiel die verschiedenen Schlachten, die gerade im Herrn der Ringe zum Beispiel passieren. Da gibt es dann tatsächliche Verlaufskarten, in denen dann die Bewegung oder wo zum Beispiel Gollums Wege in Mittelerde nachvollzogen werden. Also das ist, vielen Dank nochmal für den Hinweis, das stimmt natürlich. Ich hatte das gar nicht mehr so vor Augen, dass tatsächlich der Begriff historischer Atlas tatsächlich im deutschen Publikationswesen so eingeordnet ist. Das ist also tatsächlich, Carrion Fondstadt hat ja nicht nur einfach eine Karte von Mittelerde gemacht oder von verschiedenen Regionen und Städten, sondern da ist ja alles drin. Also da ist auch ein Plan von Beutels End drin, wenn ich mich recht erinnere, mit allen drum dran, wo erklärt wird, welche Zimmerchen was sind. Und das finde ich halt einfach so unglaublich geil, weil ich mir immer denke, woher weiß sie das? Also ich meine, what the hell? Ich meine, okay, Bilbo im Hobbit sagt so, ja, da kamen die alle und hatte ein schönes Haus und er hat übrigens auch relativ viele Vorratskammern. Von denen hatte er mehrere, weil er ist halt ein Hobbit und hat Hunger und braucht ordentlich was zu essen. Und für die Klamotten hat er auch mehrere Zimmer. Wo ich mir denke so, wow, Dandy, was geht hier? Also Mr. Bilbo, the man, Beutlin, Fashion, Style und so. Aber offensichtlich hat er aus diesen ganzen Textelementen dann diesen Plan so zusammengeschrieben. Und ich bin also wirklich immer wieder, egal was ich aufschlage bei ihr, völlig fasziniert, wie sie das gelöst hat. Und gerade in der erweiterten Fassung, wo sie natürlich nochmal viele von den Sachen korrigiert hat. Also ich feiere den einfach unglaublich sehr. Ich werde mal kurz zwei Dinge posten in den Smalltalk, damit ihr sehen könnt, wie peinlich mir das ist. Heute im Rückblick. Und zwar, ich habe das Ding natürlich Ende der 80er irgendwann mal gekauft. Das ist die Titelseite. Und ja, es tut mir persönlich ein bisschen weh und es tut mir auch ein bisschen leid. Aber ich habe natürlich, also man schreibt normalerweise nicht in seine Bücher, aber ich habe das damals gemacht, weil es war so ein tolles Buch und ich habe es so geliebt. Für diejenigen, die sich mit den Sprachen ein bisschen auskennen, das war, bevor ich historisch vergleichende Sprachwissenschaft studiert habe. Mein Name damals war Siren Life. Das habe ich dann noch korrigiert. Auf der Basis der damals Pada el Dalambron, Quetta und Vinya Tengwa, die ich zur Verfügung hatte. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich peinlichen Ding. Also nicht, weil ich da den Namensgenerator auf der Filmfanseite, du kriegst gleich eine hier, du. But ich glaube es ja nicht. Ich muss mal gucken, dass ich den finde. Ich habe nämlich noch eine Seite eingescannt, damit ihr seht, wie wichtig das für mich war. Damals gab es ja natürlich noch keine Übersetzung, denn also ich habe den Namen ins Register hinten dann eingetragen mit, also damit ich die englischen Originale habe. Mein gesamter Atlas von Mittelerde sieht so aus. Ich habe ihn fucking kommentiert überall. Und ich glaube, das ist vielen ähnlich gegangen. Oder aber sie haben die intelligente Version gewählt. Sie haben einfach selber Karten gezeichnet. Wer hat Karten gezeichnet? Bitte Hände hoch.
Nee, ich nicht so.
Oh Mann, ey, ihr beiden, ey, ihr seid mir, ey. Aber im Channel.
Du musst ja nicht schämen. Ich glaube, der Mann von der Welt hat einfach eine Arbeitsversion vom Atlas und eine Schmuckversion vom Atlas. Und nutzt einfach vernünftig Frames. Das musst du dich nicht schämen. Mhm. Ja, offensichtlich haben einige hier Karten gezeichnet. Deswegen sehen einige Hände, die im Chat hochgehen.
Mhm. In meinem Dirke-Schulatlas habe ich das so vorne auf jeder Karte Bielefeld geschwärzt. Junge, wir lieben dich.
Ja. Ja, Erdkundeunterricht weiß, hat man viele Aktivitäten gemacht, die wenig mit Erdkunde zu tun hatten. Da, wir haben immer nach lustigen Namen gesucht auf der Karte.
Ja.
So wie Funa Futi und sowas.
Oder Fuck in Österreich. Ja, genau. Die Klassiker halt.
Gibt doch einen Berg, der heißt Popocatépetl irgendwo.
Ja, ich finde auch aus der Sache damals, ich habe ja eben den Nachruf, der unter anderem ja bei The One Ring Net auf der Seite mit erschienen ist. Sie hat damals nicht nur, also sie war auch tatsächlich immer mit den Fans im Gespräch, also auf frühen Cons und so weiter. Was sie damals gemacht hat, ist im Endeffekt der Vorläufer von dem, das hieß mal Walk to Mordor. Das war eine App, die war kostenlos von einem Tolkien-Fan. Die war jahrelang im Android-Store, glaube ich, und auch im Apple-Store zu haben. Und dann ist sie merkwürdigerweise vor knapp 2 Jahren verschwunden. Und es gab auf der Webseite von ihm nur den Hinweis, ich wurde rechtlich dazu aufgefordert, das zu entfernen, weil ja. Und dann 2 Wochen später sind diese Conqueror-Challenges entstanden, wo du für teuer Geld jetzt denselben Ding machen kannst. Du kannst nach Mordor latschen und kriegst dafür halt irgendwie so Plaketten zugeschickt. Das hat sie aber schon vor 20 Jahren gemacht. Ich habe mal den Link gepostet. Das hieß damals die Eowyn-Challenge. Und da ging es auf dieser Webseite darum, dass man dort hingehen konnte und praktisch in Erinnerung an Carrion Fondstadt. Also sie hat halt die Karten natürlich ja gemacht und zur Verfügung gestellt. Und mit ihrem Atlas wurde also praktisch nachvollzogen, wie du, also du konntest verschiedene Strecken laufen. In dem Fall hier auf der Titelseite kann man zum Beispiel sehen, The Walk to Rivendell. Also von Hobbiton nach Rivendell waren es 458 Meilen. Da hat man sich zusammengetan als Gruppe und ist losmarschiert. Das hat also auch Carrion Fondstadt damals mitorganisiert. Sie war also in der Fangemeinde damals auch noch sehr, sehr aktiv. Und ja, ist halt leider viel zu früh von uns gegangen, leider, weil sie für so einen Blödsinn halt offensichtlich auch jederzeit zu haben war. Diese Eowyn Challenge war also damals extrem beliebt. Leider kennt das natürlich heute kaum noch jemand, weil ja 99% aller Webseiten und Foren aus der frühen Fanzeit Anfang der 2000er leider weg sind. Aber die Seite ist noch online, könnt ihr mal reingucken und die kann man auch heute noch nutzen. Also die Sachen, die da stehen, gelten natürlich immer noch. Und wenn ihr den Atlas dazu benutzen wollt, mal nach Mordor zu latschen, dafür ist er auf jeden Fall gut. Muss mal gucken. Bielefeld.
Ich muss jetzt bei der Erwähnung vom Dirke-Weltatlas an diese Klimadiagramme denken. In irgendeinem unserer Erdkundebücher war ein erstaunlicher Fokus auf diesen Klimadiagramm. Und ich habe jetzt solche Flashbacks. Ich habe zum Glück keinen in dem Atlas der Mittelerde gefunden. Der ist, glaube ich, klimadiagrammfrei. Das hat mich sehr gefreut. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch nachts davon träumen.
Dann kannst du uns ja erzählen, welche Klimazonen du da gesehen hast und welche klimatischen Veränderungen hier und da passiert sind.
Ja.
Ich meine, sie nimmt, glaube ich, ja auch Bezug darauf, dass Mittelerde permanent umgestaltet wurde. Ja? Gerade am Anfang, als die Valar sich noch mit Melkor gekloppt haben, also noch vor den Elben, dass da ständig alles von da nach da geschoben wurde und von hier nach da. Das ist natürlich auch eine schöne Herausforderung für eine Kartografin, wenn das Gebirge erst da ist und dann mal ganz woanders, weil die Götter der Meinung sind, sie müssten mal besser auftreten. Das ist natürlich auch sehr spannend.
Also was ich halt sehr mag, ist, dass sie tatsächlich ja erklärt und offenlegt, warum sie welche Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise ihre Quellen halt auch immer klar darlegt. Also natürlich ist es so, es gibt natürlich einige Hardcore-Fans, die sich auch schon vor Jahren genau natürlich mit dem Atlas beschäftigt haben und einige kleinen Fehler und Discrepancies und falsche Bezeichnungen gefunden haben. Also gerade Tolkien Deal, die Franzosen, haben da eine Seite komplett zu. Der ist ja tatsächlich letztes Jahr 2022 in Frankreich neu erschienen, der Atlas von Caroline Fonstedt. Und ein französischer Kartograf hat dafür neue Karten gezeichnet auf Basis ihrer Arbeit. Der sieht also wunderschön aus, also genauso geil natürlich die Sache von Fonstedt. Aber da hat der Franzose natürlich auch noch ein paar Änderungen entsprechend mit reingenommen, die durch die Forschung entsprechend dargelegt worden sind in den letzten Jahren. Aber sie hat immer und überall erklärt, warum sie zu welchem Schluss gekommen ist. Und das finde ich halt großartig, weil das ist halt Transparenz und wissenschaftliche Arbeit und da kann man jetzt meckern, was man will, aber dieser Atlas ist wirklich, abgesehen von diesen Kleinigkeiten, ein wirklich solides Referenzwerk. Das kann man zu anderen Büchern bei Tolkien, ist es manchmal nicht ganz so offensichtlich. Also vor allem Referenzwerke von David Knight sollten auf jeden Fall gemieden werden. Hier nochmal die klare Warnung. Ja, im Channel werden etliche Sachen erwähnt. Ich feiere das gerade sehr, wie viel er schreibt. Vielen lieben Dank.
Also geil ist ja jetzt hier, dass der Atlas, wer hat das jetzt gerade gemacht? Hier Talanda, glaube ich, wieder. Ich muss wieder gucken, ja. Dass im Putziger tatsächlich Bruchtal drin steht.
Und Hobbingen.
Und das ist ja mal geil.
Ja, warum nicht? Ach, übrigens, Talanda habe ich jetzt mal persönlich kennengelernt. Liebe Grüße da draußen.
Hattest du ja gesagt.
Ja, sehr schön. Auf dem Tolkien-Seminar der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Es gibt keinen Entkommen. Smalltalk lernt euch alle kennen.
Ja, oder später.
Wahrscheinlich kommt dann noch irgendwann ein zweiter Teil zu Natur und Wesen, wo der ganze Blödsinn drin steht, nachdem sie sich im ersten Teil ja über die Population ausgelassen haben.
Es wird erwähnt, dass es eine Seite übers Klima gibt im Atlas, aber es ist kein Klimadiagramm zu finden. Also, aber das Klima hat natürlich auch eine Rolle in diesem Werk.
Jetzt, wo ihr das erwähnt, es gibt tatsächlich irgendwo eine Webseite oder einen wissenschaftlichen Artikel zum Klima in Mittelerde. Das hat mal jemand vor ein paar Jahren so als Scherz gemacht, also auch ein entsprechender, genau. Und zwar an der University of Bristol, das poste ich auch mal ganz kurz unten in den Channel. The Climate of Middle-Earth von Radagast the Brown in Roskobel geschrieben. Das ist tatsächlich ein auf wissenschaftlicher Basis fundierte Diskussion zu, wie das Klima im Mittelerde aussieht. Und das ist so scheiße. Das ist so geil, wenn ihr das anguckt, denkst du so, Junge, what's wrong with you? Aber der Mann ist halt Klimatologe und dachte sich so, oh, ist ja eigentlich ganz witzig, machen wir heute zur Mittelerde, wa?
Ja.
Und damit natürlich als erste Referenz, als erster Eintrag in der Bibliografie ist natürlich Karen Wynne Fonstedts Atlas von Mittelerde. Ne? Also absolut großartig. Es gibt eigentlich fast nichts, was es nicht schon gibt zu Tolkien. Es kommt halt sonst, also ich meine, dass Radagast der Braune das schreibt, ist ja irgendwie logisch. Ne? Wer kümmert sich wirklich um die Natur? Radagast.
Ja, wollen wir mal darauf eingehen, was es inhaltlich zu sehen gibt im Atlas, so der Vollständigkeit halber.
Oh ja, bitte, bitte.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das sprengt. Also ja, können wir machen, auf jeden Fall. Aber das sind 20 Minuten, das wird spannend. Ja, dann einfach gesagt ist ja, man geht die drei Zeitalter durch. Also die Altvorderen, das erste Zeitalter, das zweite Zeitalter, das dritte Zeitalter. Also das ist thematisch so ein bisschen sortiert, sozusagen. Was ja ganz gut ist.
Ja. Radagast, der Klimakleber, was mit euch kaputt? Ja, Radagast wäre definitiv auf den Straßen draußen, da kannst du aber von ausgehen. Ja.
Ach, jetzt, ich gucke gerade mir nochmal das Inhaltsverzeichnis an. Das ist ja dann nach dem dritten Zeitalter, hast du ja noch die Regionalkarten, der kleine Hobbit, der Herr der Ringe ist nochmal. Und dann haben wir die thematischen und da tatsächlich Klima, Vegetation ist da nochmal separat aufgeführt, aber natürlich nicht so, wie wir das aus dem Wirke kennen.
Also ist es ja chronologisch geordnet, was man sieht. Also es geht schon von Zeitalter zu Zeitalter und auch da in der Reihenfolge, wie die Dinge passieren, die dann entsprechend auf den Karten vermerkt werden. Und das Schöne ist halt, dass im dritten Zeitalter, wo wir auch dann wirklich Bücher und Geschichten zu haben, der Atlas diese beiden Bücher, sprich der Hobbit und Herr der Ringe, auch begleitet über die komplette Fahrt der Protagonisten jeweils. Das heißt, man kann dann wirklich Schritt für Schritt anhand des Atlas nachvollziehen, wo war Bilbo zu welchem Zeitpunkt oder wo waren die Teile der Gemeinschaft zu welchem Zeitpunkt im Herrn der Ringe und hat dann entsprechend ja nicht nur die eine große Karte zur Veranschaulichung der Reise, sondern entsprechend die kleineren, regionaleren Karten und ja auch Darstellung der Städte, der Festungen, der örtlichen Gegebenheiten. Das ist wirklich ein ganz schönes Begleitbuch, wenn man das so machen möchte.
Ich habe mal im Channel das Inhaltsverzeichnis gepostet. Bitte nicht wundern. DNB heißt natürlich die Deutsche Nationalbibliothek. Das heißt, das ist also ein völlig legales PDF, keine Sorge. Das ist auch völlig virenfrei. Nur damit ihr mal schnell einen Überblick bekommt, wie Seppel ja gerade schön zusammengefasst hat. Ich finde es halt spannend, wenn man so die Seitenzahlen so ein bisschen vergleicht. Das erste Zeitalter sind so etwa 30 Seiten. Das zweite sind 10. Da sieht man schon mal so ein bisschen, wie viel oder was Tolkien so irgendwie von der Menge her geschrieben hat. Dritte Zeitalter sind dann 15 Seiten. Die Regionalkarten, das finde ich halt vor allem mal halt super spannend. Wenn man mal Mordor und angrenzende Gebiete näher kennenlernen möchte, kann man das machen in 20 Seiten. Der Hobbit ist der nächste große Brocken. Das sind aber auch nur so 15 Seiten. Und dann kommt natürlich der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe hat hier 60 Seiten. Das ist also der größte, mit Abstand der größte Blob, die man bekommt. Und das Geile ist halt dann hinterher die thematischen Karten. Wenn dann jemand schon eine Karte macht mit Landschaftsformen, dann weißt du, sie war mit einem Geologen verheiratet. Weil, oh, guck mal, hier, der Schiefer, der ist also von vor 1,5 Milliarden, oh, ist ja damals gebildet worden, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach irgendeine Zahl genommen, ich habe auch keine Ahnung, wie Schiefer entsteht. Alle Leute aus dem Westerwald, im Sauerland sollen mir es nachsehen. Und in der Vulkaneifel. Aber der Punkt ist halt, sie hat halt alles bedacht. Und das finde ich halt großartig.
Ja. Um mal einfach zu zeigen, was für ein Detail das Ganze geht. Auf Seite 125 ist einfach eine Karte vom Tinseln Pony. Da wird dieses Gasthaus in so einem 3D-Schnitt halt dargestellt. Man kann halt sehen, wo ist der Schankraum, wo waren die Zimmer, wo die Hobbits drin genächtigt haben. Welche Eingänge gibt es in diesen Raum und so weiter und so fort. Wie gesagt, also das ist halt einfach, eine Karte ist einfach nur ein Gasthaus, was besucht wird. Und wie gesagt, auf dem Detailgrad bewegen wir uns zum Teil in diesem Buch.
Ich bin halt einfach völlig begeistert davon, dass eben solche Dinge halt passieren. Weil tatsächlich natürlich das auch eine von diesen Fragen ist, die man sich ja als Leser und Leserin zwischendurch auch mal stellt. Also wenn man schon so beknackt ist, sich ein Kartenwerk zur Mittelerde zu holen. Vielen Dank, Darius, du kannst mir das gerne mit dem Schiefer später erklären. Dann ist natürlich die Logik, die eine Geografin und Kartografin mitbringt, um zu erklären, wie das Tinseln Pony ausgesehen haben muss, ist halt absolut faszinierend, weil sie wird ja nicht nur aus dem Text von Herr der Ringe und Hobbit irgendwelche Sachen genommen haben oder aus Elementen der History of Middle-Earth, sondern ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Frau auch sich zu mittelalterlichen englischen Pubs hat entsprechende Fachliteratur besorgt hat, wie die früher gestaltet waren. Wie war der Schankraum? Ist man von einer Tür hereinkommen direkt in den Schankraum oder gab es diese entsprechenden Vorzimmer und Vorräume? Wie waren die gestaltet? Wie war die Reihenfolge? Wo musste die Küche sein? Und dass sie dann so viel Arbeit da rein investiert hat, dass sie praktisch eine historisch korrekte Darstellung einer mittelalterlichen Kneipe übertragen nach Mittelerde plus Beschreibung von Tolkien. Und das ist halt einfach nur völlig geil. Und klar, es ist natürlich Interpretation von Kalman Fonstad, aber wenn es jemanden gibt, dem ich vertrauen würde, relativ blind, mir das Tinseln Pony vorzustellen, ja, Schöne ist, ich glaube, dass wer Lotro spielt, wir werden das ja vielleicht auch demnächst mal wieder machen, wird wahrscheinlich, ich überlege gerade, ob die Karte von Bre und dem Tänzelnden Pony in Lotro nicht zufälligerweise so ähnlich aussieht wie die von Karim in Fondstedt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Wäre wohl kein Zufall. Ich
vermute mal, dass es nicht 1:1 sein wird, weil Gebäude in Videospielen dazu neigen, kleiner und weniger komplex aufgebaut zu sein als tatsächliche Häuser und Gebäude.
Gesegnet sei der Skifahrer?
Gesegnet seien die Skifahrer, Opa.
Ja, Opa ist offenbar ein größerer Fan von Tolkien als von Monty Python.
Ja.
Will ich ihm jetzt nicht zur Last legen.
Ja, gibt Schlimmeres, ne?
Ah, aber nicht, dass ich nicht auch Monty Python mag.
Ja.
Ja. Ich habe, glaube ich, gerade kurz den Gedankengang. Wie hießen sie auf Französisch? Monty Python. Und irgendwie klingt das viel geiler als Monty Python. Egal.
Vielleicht deine Meinung, Mann.
Ja, aber es ist nicht so.
Ich verstehe es gerade auch nur. Jeder nur ein Kreuz, bitte, natürlich.
Jeder nur eine Karte, ja.
Talander, Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Mast gesägt, das ist ja eindeutig Otto.
Ja, man merkt, dass dieser Podcast sowohl von den Erstellenden als auch von den Hörenden eher von alten Personen frequentiert wird.
Oh Mann, ja. Wir haben Otto-Fans unter uns, ja.
Ja, klar, wieso nicht?
Nee, ich habe ja sehr jetzt grinsen müssen, weil tatsächlich Otto ja doch auf der Buchmesse sehr, sehr gefeiert wurde. Und weil er ja letztens auch nochmal ein bisschen er natürlich sowieso nicht, interessiert sich ja, glaube ich, überhaupt nicht für. Aber gab sich in den Öffentlich-Rechtlichen letztens die Entscheidung, einige älterer Komiker und Komikerinnen aus den 70ern, 80ern mit Warnungen zu versehen, wenn du sie in der Mediathek anguckst?
Ja.
Weil natürlich einige Witze von Otto nicht unbedingt unglaublich gut gealtert sind in den letzten 40, 50 Jahren. Das kann ich da durchaus nachvollziehen. Aber das ist ja jetzt einfach ein Zeichen unserer Zeit und ich sehe da überhaupt kein Problem, mich trotzdem kaputt zu lachen. Über Ottos extrem Humor.
Also Otto klappt für mich gar nicht mehr. Den fand ich auch super lustig, aber was ich es heute angucke, ist auch so, oh Gott, ist das stumpf.
Ah, unsere Geschmäcke ändern sich.
Ist jetzt sehr, sehr themenfremd, dieses...
Ja. Ich probiere gerade in der Hoffnung, dass mir irgendwas bringt, ein ganz furchtbares Ding namens Gönnergy, weil der Name so kacke ist, dass ich mir dachte, okay, probieren wir es doch mal aus. Und das Schlimmste ist, der Geschmack ist Raspberry Cheesecake. Das heißt,
das Schlimmste ist, dass du uns jetzt zu den Influencern machst, die diesen Scheiß öffentlich trinken.
Unten drunter steht,
Alter, die unterstrich 500 Milliliter. Deutschen TikToker trinken sich diesen Blödsinn rein und reden drüber und du jetzt auch.
Nein, ich trinke...
Willst du mich verarschen? Ich
hab doch keine Ahnung, ich bin doch kein Influencer, mich interessiert der Scheiß nicht. War im Angebot im Rewe für 49 Cent oder sowas. Keine Ahnung, Mann. War billig, ey.
Schön, wir laufen auf Twitch und neben uns, nebenher, habe ich vorhin gesehen, war Montana Black auch am Start. Dem gehört das nämlich. Mal sehen, vielleicht taucht er mal auf, hat mal reingeguckt bei uns, würde uns ja das eine oder andere...
Ich hasse Energy Drinks. Ich finde die furchtbar, ich halte sie für ungesund. Man sollte sie eigentlich generell verbieten, meiner Ansicht nach. Aber
und dann trinkst du was man nicht aussprechen kann.
Warte, in den letzten 20 Jahren gab es einen einzigen Energy Drink, der mir A, geschmeckt hat, B, der mir meinen Magen nicht kaputt gehabt macht, hat da 3 oder 4 irgendwie von den Dosen oder sowas. Und der halbwegs bezahlbar war. Und das Ding hieß Relentless. Relentless. Das war eine Marke, die eine Zeit lang relativ große Prozentpunkte in Deutschland hatte und darüber hinaus. Und die war einfach nur völlig geil. Und dann hat Coca-Cola gemerkt, oh fuck, diese Energy Drinks, die machen ja richtig viel Geld. Hallo Red Bull, ihr Bitches. Entschuldigung, ich nehme mal die Entschuldigung, also für den Begriff, aber Red Bull ist halt scheiße. Auf jeden Fall haben die damit Milliarden gemacht. Coca-Cola hat die Bewegung verpennt. Und hat versucht, im deutschsprachigen Raum eine Marke zu kaufen. Und das war Relentless. Und was sie gemacht haben, ist, anstelle Relentless weiterzuführen, sodass Marcel glücklich und zufrieden ist, haben sie es einfach aufgegeben. Es gibt dieses Getränk nicht mehr. Seit Jahren versuche ich verzweifelt, irgendwas zu probieren. Ich bin jetzt gerade bei dem. Und das ist exakt scheiße. Es schmeckt kacke. Es ist furchtbar. Ich kann es nicht empfehlen. Und wer immer das rausbringt, ist ein Vollidiot. So, das zu dem Thema von wegen Influencer. Und Relentless gibt es heute noch Leute, die verkaufen auf eBay für hunderte von Euro eine Dose, weil die irgendwo noch jemand von vor 10 Jahren irgendwo im Keller hat. Und es gibt Leute wie mich, die bereit sind, für eine Dose Relentless einen Hunderter hinzulegen. Das ist nicht gelogen. Ich weiß halt nur nicht, ob nicht die Dosen mittlerweile von dem Zeug zerfressen sind oder so. Aber zurück zum Thema. Der Atlas von Mittelerde.
Unsere kleine Exkursion in Richtung Energy Drinks, wovon wir bei dem Arbeitsaufwand, den die Lupe, die gute Karen hatte, vielleicht auch der ein oder andere Kaffee, der allererste Energy-Drink der Welt, ja, geflossen sein wird wahrscheinlich.
Nee, kein Energy-Podcast. Oh Gott, den gibt's bestimmt auch schon.
Da kann man von ausgehen. Also ich wäre tatsächlich dafür, zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich nochmal inhaltlich nochmal etwas detaillierter drauf einzugehen. Weiß nicht, wie das meinen beiden Mitstreitern hier, was die dazu sagen. Weil das ist tatsächlich nochmal, also wir haben ja jetzt sehr viel über Karen gesprochen. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, mit welchem Enthusiasmus sie dabei war. Wir haben die Detailgetreuheit da drin reingemacht, aber wir haben nicht wirklich, inhaltlich haben wir es nur angekratzt. Ja, das ist vielleicht nochmal was, Seppels Hinweis, dass man ein Kapitel im Silmarillion komplett überspringen kann, wenn man den historischen Atlas hat. Ja, das kann man schon so unterschreiben, weil man darüber eine Abhandlung halt tatsächlich im Atlas bekommt. Ja, aber ansonsten ist auch im Silmarillion hast du halt die Karte von Beleriand, also zumindest so wie es mir in meinem Kopf geblieben ist. Aber wie die Schlachten laufen, das ist halt alles nur beschrieben in, dann ist das da und das dies und das jenes hier passiert. Auch das ist ja in diesem Atlas sehr detailliert gezeichnet und hingewiesen, wo da was stattgefunden hat. Ja, und das ist grandios. Also mir gehen da die, also ich wiederhole mich da auch so ganz oft, aber ich, wie gesagt, das hat der Seppel eingangs ja schon gesagt, dass für jemanden, der damals praktisch so seinen Erstkontakt über die Karten hatte, ist das natürlich ein Traum gewesen, dieser Adler.
Ich denke, das fasst es zusammen. Ich glaube, man kann raushören, dass wir dieses Buch sehr, sehr gut finden. Und hätte ich letzte Woche schon gesagt, dass ich Bewertungen in Zahlenform albern finde, in dem Fall wäre es jetzt 10 von 10.
Ja, das würde ich auch machen.
Ja, und weil ja gerade über die Erfolgsgeschichten, ich entschuldige mich nochmal in aller Form für diesen Exkurs in die Energy-Frage der letzten Jahre. Gerade wird bei der Hobbitpresse, könnt ihr nachgucken, ich poste mal kurz den Link zum Buch bei Klekotta und der Hobbitpresse. Es wird gerade die 23. Druckauflage verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Die wenigsten Leute wissen, dass irgendwie 90% aller Bücher in Deutschland nicht mal die zweite Auflage erreichen, weil sie sich einfach nicht so groß verkaufen. Und das Buch in seiner überarbeiteten Fassung, in der zweiten Version also, verkauft die Hobbit-Presse jetzt in der 23. Druckauflage. Das ist ein Longseller. Das ist der Traum, von dem das Verlagswesen eigentlich seit Ewigkeiten lebt. Also ich würde auch 10 von 10 geben und das tue ich nur sehr, sehr ungern und nur sehr selten. Aber das Ding ist nicht ohne Grund so unglaublich erfolgreich. Es hat es definitiv verdient.
Schön, dass du in dem Moment, wo du schon wieder Energy-Drinks erwähnt hast, mein Discord sich geschlossen hat, weil es offensichtlich keinen Bock mehr auf Energy-Drinks hatte.
Das Schlimme ist ja, es gab noch eine andere Geschmackssorte, die habe ich auch noch im Kühlschrank. Ich will es nicht probieren, ist so furchtbar. Boah, ist das widerlich. Ja, die Karten. Ich bin also ein ganz, ganz großer Fan. Ihr habt ja gesehen, wie ich da reingezeichnet und reingemalt habe. Es gibt einen Beitrag bei mir auf thetolkienist.com. Da habe ich mal drüber gesprochen. Meine allererste Aktion als Tolkien-Fan war in meiner Schule, Leute dazu zu verpflichten, in so einer Aktionswoche Mittelerde und Fantasy darzustellen. Am Samstag wurde dann alles präsentiert in der Schule. Und wir haben 6 große Karten. Also wir haben einfach die Karten, weil, ne, also Kopierer großziehen, so in den 80ern gab es halt nicht. Wir haben die Karten auf, ich glaube, DIN A2 groß gemalt. Jeder von uns in der Gruppe bekam eine von den Karten. Rohan, Gondor, Mordor und sonst irgendwas. Und wir haben es halt auf DIN A2 haben wir das groß gezeichnet. Sodass wir in dem Raum, in der Schulklasse, wo wir waren, die Karten aus Karen Wynne von Stats historischen Atlas hatten. Das heißt also, ich habe einen sehr, sehr engen und sehr liebenden Bezug zu ihrer Arbeit und bedauere sehr, dass damals sie nicht noch entsprechend eine dritte überarbeitete Fassung hat machen können. Ich würde mal gerne wissen, wie die Franzosen das gemacht haben, da habe ich mich noch nicht genau eingearbeitet, ob die ein bisschen was verändert oder Fehler vielleicht noch geändert hätten in der Ausgabe, die sie 22 rausgebracht haben. Ich fände es auch gar nicht verkehrt, wenn wir mal eine überarbeitete Fassung in Deutschland oder so bekämen, aber ja, Karen Fonster ist halt leider seit 15 Jahren nicht mehr unter uns. Deswegen werden wir da wahrscheinlich jetzt nicht nochmal eine dritte Fassung oder so bekommen. Trotzdem, absolute Kaumempfehlung, ne? 10 von 10.
Was wir auch empfehlen können, ist unsere nächste Folge am nächsten Sonntag. Das Thema wird sein Adler, Ents und Trolle, wo da überstimmt. Eigentlich müssten Trolle eine eigene Folge kriegen, aber wir werten die Folge durch die Hinzunahme von Ents und Adlern ab. Wird trotzdem super, nehme ich an. Und vielleicht wird Dienstag wieder gezockt. Das besprechen wir, glaube ich, noch in den nächsten 1-2 Tagen und werden das dann rechtzeitig ankündigen.
Ja.
Ach ja, und natürlich kann man erwähnen, wir haben ein neues Emoji auf dem Discord-Server. Das heißt tolle Karte und es zeigt eine tolle Karte. Und ich bin begeistert, wie oft das heute genutzt wurde.
Ich bin auch sehr begeistert. Hier nochmal ein Dankeschön an alle Leute, die so etwas möglich machen. Wenn die Leute hier Wünsche äußern, wird auch sofort dafür gesorgt, dass solche Emojis entstehen. Wir haben ja auch ein eigenes Smalltalk-Emoji bekommen. Hier Dank nochmal an unsere wunderbare Künstlerin, die ja die Leute vor allem vom Tolkien-Podcast natürlich kennen, die Caramella. Ich poste gerade nochmal ein, zwei Bilder, die kommen ursprünglich von der Elbenwald-Seite, weil die offensichtlich einfach ein bisschen besser gestaltet ist als so manche andere Angebotsseite. Da könnt ihr dann mal gucken, wie die Sachen im Atlas aussehen, damit ihr mal einen Überblick bekommt. Also wer das Buch noch nicht hat, wir als Smalltalk, und das ist echt selten der Fall, sind da einstimmig tatsächlich einer Meinung. Tolle Karte.
Tolle Karte.
Tolle Karte, ja.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Teilnehmen, danke für die vielen Beiträge im Chat heute. Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche.
Nächste Woche.
Bis nächste Woche. Und falls wir nochmal zocken am Dienstag, wir sagen sonst Bescheid. Euch noch einen schönen Sonntagabend.
Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.